Vergebung ist alternativlos, heißt der nächste Abschnitt. Und auch hier gibt es eine Gliederung und aus Zeitgründen erspare ich es uns, den Text zu lesen. Erstens, weil ich denke, dass er weitestgehend bekannt ist. Zweitens, weil ihr alle brav den Text mehrfach gelesen habt. Und drittens, weil ihr als gute Schüler natürlich vor dem Unterrichtsbeginn auch nochmal den anstehenden Text gelesen habt. Ist doch klar. Hätte ich auch nicht gemacht. Die Gliederung, die Verse 21 und 22. Was bedeutet das bislang Gehörte? Und dann habe ich etwas rätselhaft formuliert. Eine naheliegende Frage erhält eine enttarnende Antwort. Dann kommt das eigentliche Gleichnis, die Verse 23 bis 34. Ich glaube, bei Luther heißt das Gleichnis vom unbarmherzigen Knecht. Andere Bibeln haben da andere Übersetzungen, aber das ist häufig bekannt. Und dann kommt am Ende der Abschluss das alternative Fazit des Gleichnisses. Ein Fazit ist eine Schlussfolgerung, das, was am Ende bei rauskommt. Und ich glaube, es gibt nur ein Fazit, das gezogen werden kann. Ich finde es in meiner alten Elberfelder richtig gruselig, dass dieser Abschnitt, Vers 21, dazu führt, dass ich umblättern muss. Also Vers 20 endet unten rechts in meiner Bibel und dann muss ich umblättern zu Vers 21. Nochmal, die beiden Dinge stehen wirklich hintereinander. Und ich finde es schon allein aufregend, darüber nachzudenken, wie kommt Freund Petrus auf diese Frage? Wir haben das Ganze durchexerziert mit erster Schritt, zweiter Schritt und so weiter. Ihr seid noch drin im Thema, ja? Das hat das Wiener Würstchen und der Kartoffelsalat hoffentlich nicht total beerdigt. Und Jesus redet über gehe hin, über führe, über gewinnen. Und dann fragt Petrus, Herr, wie oft soll ich vergeben? Auch da überlege ich mir, was ist der Zusammenhang? Und dann merke ich, der Mann hat zugehört. Der Mann hat zugehört. Wenn das Ziel ist, den anderen zu gewinnen, dann habe ich vorhin gesagt, es geht in dieser Dreiecksbeziehung, ich, der Sündigende und Gott, geht es zunächst darum, ihn für den Vater zurückzugewinnen, diese Beziehung wiederherzustellen und vielleicht irgendwann auch das Schäfchen zurück in die Herde zu bringen. Aber das primäre Ziel ist, ihn zu gewinnen. Aber Sünden zerfallen grundsätzlich in zwei Bereiche. Im Alten Testament redet man von den zwei Gesetzestafeln. Es gibt Sünden, die ich gegenüber Gott tue. Ich bin der Herr, dein Gott, du sollst keinen anderen Götter neben mir haben, du sollst meinen Namen nicht missbrauchen und so weiter. Das sind diese Gebote. Und auf der zweiten Tafel, wir wissen nicht genau, was auf welcher Tafel stand, aber allgemein wird das so dargestellt, auf der zweiten Seite des Gesetzes stehen die Sünden, die wir aneinander tun. Du sollst nicht morden, du sollst nicht stehlen, du sollst nicht Ehe brechen und so weiter. Das sind also horizontale Sünden, Sünden, die wir Menschen aneinander tun. Das heißt, wenn ich meinen Bruder sündigen sehe, gehe ich hin und ich überführe ihn einer Sünde und es könnte sein, dass das eine horizontale Sünde ist. Es könnte auch sein, dass er eine vertikale Sünde, also eine Sünde gegenüber Gott begangen hat. Da habe ich ja dann nichts zu vergeben. Ich kann ihm nur sagen, Gott hat dir vergeben. Aber bei den horizontalen Sünden und Hand aufs Herz, die haben wir ja auch in der Gemeinde, bei diesen Sünden muss Vergebung ausgesprochen werden. Und Petrus hat gesagt, wenn wir das machen, was du uns hier sagst, wenn du uns das Handbuch grundlegende Wahrheiten über die Gemeinde in die Hand drückst und sagst, wir sollen bei jedem Mal, wo einer sündigt, hingehen, merkt Petrus sofort, wow, dann haben wir richtig Stress. Da werden wir nämlich ganz schön oft gehen. Und wenn der jedes Mal das einsieht, dann werden wir was? Ziemlich häufig vergeben müssen. Und dann kommt er mit der Zahl 7. Glaube ich zumindest. Genau, bis 7-mal. Und dann antwortet Jesus nicht bis 7-mal, sondern bis 77-mal. Da weichen die Bibelübersetzungen ein bisschen voneinander ab. Unser Freund Petrus kommt sich vermutlich, das ist eine Unterstellung, sehr fromm vor. Unter den Rabbinern, also den jüdischen Lehrern, wurde nämlich gesagt, zweimal vergeben, dreimal vergeben, je nachdem welcher Rabbiner, da gab es da auch schon unterschiedliche Lager. Aber dreimal, das war schon Oberkante. Und wenn jemand wegen der gleichen Sache zum vierten Mal kommt, musste nicht vergeben. Das war die Kultur, in der Petrus, der ein Jude ist, aufwächst. Dreimal vergeben, Maximum. Und Petrus so langsam die Vaterliebe verstehend sagt, okay, wir machen das Ganze mal zwei und dann hauen wir noch ein Sahnehäubchen drauf, machen wir siebenmal. Und ich kann mir vorstellen, das ist alles Unterstellung, um euch wach zu halten, dass er sagt, Jesus, siebenmal. Hey, ich bin cooler als die eine Rabbinerschule, ich bin cooler als die andere Rabbinerschule, siebenmal. Und was macht Jesus und sagt, nö, siebenmal? 70 mal 7 mal 770 mal, das ist grammatikalisch ein bisschen schwierig, genau zu ermitteln, was für eine Zahl da steht. Wir merken aber, auch diese tolle 7 ist gar nicht toll. Wisst ihr, was das Blöde an der Frage ist? Eigentlich, er fragt ja, wie oft soll ich vergeben? Was er aber eigentlich fragt, ist, ab dem wievielten Mal muss ich nicht mehr vergeben? Ab dem wievielten Mal darf ich mich rächen? Ab dem wievielten Mal darf ich nachtragend sein? Ab dem wievielten Mal darf ich dem anderen die Vergebung verweigern? Und dann kriegt ihr die Antwort von dem Herrn Jesus, glaube ich, in den richtigen Hals. Ab dem 70., 7. Mal, ab 490. Mal, will Jesus wirklich sagen, ab 491, mach bitte eine gute Strichliste, damit du bei 491 Mal sagen kannst, nee, jetzt ist der Ofen aus. Ist das die Aussage? Nein. Er sagt, du musst immer vergeben. Und das ist schwer für uns zu verstehen. Dreimal fällt uns schwer. Siebenmal fällt uns schwer. Unendlich oft vergeben, ein prinzipiell vergebender Mensch zu sein, um meine morgige Gesprächsstunde nicht ins Unendliche wachsen zu lassen. Ich weiß, dass da wahnsinnig viele Fragen drin stecken, was das Thema Vergebung anbetrifft. Und deswegen gibt es neben dem Projekt Matthäus 18, gibt es auch ein Projekt 57. Das wird jetzt das erste Mal auf den Osterjugendtagen in Kriwitz stattfinden. Da behandeln wir die Frage Vergebung intensiv. Anhand des 57. Buches der Bibel, deswegen Projekt 57, welches ist es? Genau, Philemon. Die wenigsten Menschen kennen das Buch und da werden wir ausführlicher darüber reden. Das ist wirklich ein stundenfüllendes Thema. Das kann ich jetzt nicht bringen. Ich muss beim Text bleiben. Jesus sagt aber an dieser Stelle, du musst unendlich oft vergeben. Das ist die harte Konsequenz dieses Textes. All das steht auf Seite 28. Und das hatte ich eben beschrieben mit einer naheliegenden Frage, wie oft muss ich denn vergeben, wenn ich da dauernd hinrenne, enthält eine enttarnende Antwort. Junge, dein Problem ist nicht die Zahl, sondern dein Problem ist deine Verweigerung. Du willst gerne von mir eine Zahl bekommen, ab wann du nicht mehr vergeben musst. Und diese Zahl bekommst du von mir nicht. Du musst immer vergeben. Daraufhin kommt dieses Gleichnis, wo ein Mann Schulden hat, riesige Schulden, ihm die schärfsten Konsequenzen deswegen drohen, er auf die Knie fällt und darum bittet, ihm die Schulden zu erlassen und dieser Schuldenerlass wird gewährt. Daraufhin geht der Mann raus, begegnet einem anderen, einem sogenannten Mitknecht, der einen klitzekleinen Anteil von solchen Schulden hat und er lässt ihn ins Gefängnis werfen, bis er seine Schulden bezahlt hat. Und wir merken, wie unbarmherzig das ist. Mir ist gerade so viel vergeben worden und dann bin ich nicht in der Lage, so einem kleinen armen Gläubiger, Schuldner auch noch Geld zu vergeben. Das geht doch gar nicht. Das Interessante ist, dass es nicht um Geldgeschäfte geht in dem Gleichnis, sondern dass es am Ende heißt, Vers 35, so wird auch mein himmlischer Vater euch tun, wenn ihr nicht ein jeder seinem Bruder oder Schwester vom Herzen vergebt. Das heißt, dieses Gleichnis erzählt der Herr Jesus, um das Problem von Petrus nochmal zu intensivieren. Petrus sagt siebenmal, kommt sich toll vor, kriegt ein Watschen. Nein, unendlich oft. Petrus erschrickt, so wie wir erschrecken und sagen, wow, unendlich oft vergeben? Das geht doch gar nicht. Und dann kommt dieses Gleichnis und wir legen dieses Gleichnis bitte im Kontext aus. Wer ist denn dieser König, von dem da geredet wird, oder dieser Herr? Deswegen ist es mit dem Reich der Himmel wie mit einem König, der mit seinen Knechten abrechnen wollte. Wer ist dieser König? Gott. Wer ist der Schuldner, der da hinkommt und sagt, ich habe eine unbezahlbare Schuld? Wer ist das? Du. Na, also 10.000 Talente, Ansgar. Doch, du hast keine Ahnung von der Heiligkeit Gottes und deswegen ist dir deine Schuld, die du irgendwann mal vergeben bekommen hast bei deiner Bekehrung, nicht so bewusst. Aber wenn ich dir 10 Euro klaue oder dich beleidige, dann ist das ein Problem zwischen uns beiden. Aber im Hinblick auf das, dass wir den Zorn Gottes immer auf uns hatten, denn es wird geoffenbart, Gottes Zorn über alle Ungerechtigkeit und Gottlosigkeit der Menschen, Römer 1, 17 oder 18. Das ist das, was wir manchmal so schön geredet haben, weil wir schon so lange in der christlichen Suppe mitschwimmen. Aber Gott war zornig über uns wegen unserer Ungerechtigkeit, das heißt der Taten, die sein Gebot übertraten, und wegen unserer Gottlosigkeit, weil er uns egal war. Römer 1 sagt, da ist keiner, der Gott sucht. Da ist keiner, der Gott die Ehre gibt. Das war unser Zustand vor der Bekehrung. Und in manchen Aspekten sind wir nicht deutlich besser geworden nach der Bekehrung. Diese Schuld liegt auf uns und wir haben manchmal eine recht geringe Vorstellung davon, wie viel Schuld uns vergeben wurde bei der Bekehrung. Und das ist natürlich auch Gnade Gottes, dass er uns das nicht mit dem vollen Impact, mit der vollen Wucht spüren lässt, wie viel er uns vergeben hat. Aber das Gleiche macht klar, wir haben eine Riesenschuld. Und wenn ihr das versucht auszurechnen, ich habe in der Broschüre etwas dazu gesagt, dass Leute versucht haben, das auszurechnen, ist ein bisschen schwierig. Aber wenn ihr da reinguckt in diesen Text, werdet ihr merken, diese 10.000 Talente sind von einem Menschen nicht zurückzahlbar. Ich habe mal in der Geschichtsschreibung geforscht und da habe ich gefunden, dass damals die römischen Provinzen, also alle Gegenden, die von den Römern mal besetzt wurden, ihr kennt wenigstens Asterix und Obelix, also wenigstens Gallien war besetzt. Ganz Gallien? Nein, nur ein kleines Dorf nicht. Aber die hatten ziemlich viel besetzt und die besetzten Provinzen mussten an den Kaiser Geld abgeben. Und in den Steuerprotokollen, die man noch findet, ist die Rede von ungefähr 200 oder 300 Talenten, die alle Provinzen in einem Jahr abgeben mussten. Und dieser Mann hat richtig Schulden. Das merkt ihr. Die kann er nicht zurückzahlen. Und das ist ein Bild dafür, dass wir uns anstrengen können, dass wir uns abstrampeln können. Wir können so viele gute Werke tun, wie wir wollen. Wir sind nie in der Lage, die Schuld, die wir Gott gegenüber hatten, zurückzuzahlen. Jesus wendet also im Thema Sündenvergebung den Blick weg von der Sünde, die irgendjemandem antut und sagt, Junge und Mädel, denke bitte über deine Beziehung zu Gott nach. Halte dir, bevor du über die Sünde deines Bruders anfängst nachzurechnen, halte dir vor Augen, wie viel dir vergeben ist. Erinnere dich daran, wie groß deine Schuld ist. Und sollte, und das ist der Inhalt des Gleichnisses, das lesen wir weiter. Als aber, Vers 31, seine Mitknechte sahen, was geschehen war, wurden sie sehr betrübt und gingen und berichteten ihrem Herrn alles, was geschehen war. Da rief ihn sein Herr herbei und spricht zu ihm, böser Knecht, jene ganze Schuld habe ich dir lassen, weil du mich batest. Solltest nicht auch du dich deines Mitknechtes erbarmt haben, wie auch ich mich deiner erbarmt habe? Nochmal. Solltest nicht auch du dich deines Mitknechtes erbarmt haben, so wie ich auch mich deiner erbarmt habe? Was ist Motivation für uns zu vergeben? Dass der andere winselt? Dass der andere die richtigen Worte verwendet? Bitte vergib mir. Dass er auf die Knie fällt? Das tun übrigens beide Mitknechte in dem Gleichnis. Genau die gleiche Handlung, genau die gleichen Worte verwenden sie. Ist das entscheidend, dass der auf die richtige Art und Weise bei mir um Vergebung bettelt? Ist vielleicht seine Möglichkeit, mir meinen entstandenen Schaden zurückzuzahlen, ist das maßgeblich dafür, dass ich vergebe? Nein. Dieses Gleichnis, und ich rede so streng mit euch, Entschuldigung, ich bin so voll in Fahrt, das liegt jetzt an dem Tag, ja? Dieses Gleichnis macht klar, dass wir den Blick, wenn wir vergeben sollen, wegwenden müssen von unserem Gegenüber, von unserem Bruder. Dass wir unseren Blick hinwenden müssen auf Gott, was er uns vergeben hat. Und wie sagt der König, hättest du dich nicht ihm gegenüber verhalten müssen, wie ich mich dir gegenüber verhalten habe. Herr, du hast mir vergeben eine Schuld, die ich nicht zurückzahlen kann. Du hast mir vergeben, obwohl ich noch nicht mal die richtigen Worte vielleicht gefunden habe. Du hast mir vergeben, vergeben, vergeben. Und weil du so bist, will ich diese vergebende, Vaterliebe nachahmen gegenüber jedem, in jeder Situation, in jeder Häufigkeit. Das sagt das Gleichnis. Wenn du anfängst, auf die Schuld des anderen zu gucken, ja, aber was der mir angetan hat. Und denk doch mal an die Konsequenzen, lieber Seelsorger. Ja, das können wir gerne tun. Aber im Hinblick auf die Vergebung dieser Person gegenüber ist gar nicht entscheidend, was er getan hat. Deine Vergebungsbereitschaft muss davon abhängen, ob du verstanden hast, wie viel Gott dir vergeben hat, wie Gott sich über dich erbarmt hat. Und das ist so ein Paradigmenwechsel, eine Umschaltung in deinem Kopf. Du musst von Gleichstrom auf Wechselstrom, von Hochspannung auf Niedrigspannung, also 10.000 Kilovolt oder 10 Kilovolt und 1,5 Volt runtergeschraubt werden oder umgekehrt. Das ist nicht unser Denken. Wir wollen Rechtfertigung. Wir wollen, dass der andere leidet für das, was er getan hat. Dass er zurückzahlt, was er angestellt hat. Aber das konnten wir bei Gott auch nicht. Gott hat das Leiden von uns weggenommen und auf Jesus draufgelegt, weil wir überhaupt nicht in der Lage gewesen wären zu zahlen. Und wir sagen, ja, das ist ja meine Beziehung zu Gott, aber du, lieber Mitbruder, du hast abzustottern. Ich rede nicht über den Aspekt Wiedergutmachung, den wir auch im mosaischen Gesetz finden. Mir geht es erstmal nur um dieses, trage ich dir deine Schuld weiterhin nach oder vergebe ich? Und ganz ehrlich, wenn ich mir dieses Gleichnis durchlese, ist es kompromisslos. Oder wie die Überschrift heißt alternativlos. Dich bittet jemand aufrichtig um Vergebung, du vergibst. Wenn du nicht vergibst, hast du ein Problem. Willkommen im Club, ich habe das Problem auch. Wir hatten in unserer Gemeinde einen Mann, der hat sich Drogen übers Internet bestellt, hat sich Jugendliche nach Hause eingeladen, hat sie mit den Drogen betäubt und sich an ihnen sexuell vergangen. Soll ich da so laut reden, wie ich eben geredet habe? Liebe Eltern, liebe Opfer, vergebt. Es ist nicht einfach. Ich habe das durchdekliniert. Aber ich habe auch Eltern kennengelernt und ich habe die Jugendlichen kennengelernt, einige von denen, die genau das gemacht haben. Die gesagt haben, das war schrecklich, was der Mann gemacht hat. Aber Gott hat mir vergeben und ich vergebe ihm. Und als dieser Mann dann umziehen musste von einer Wohnung in die andere, ist sogar eine Opferfamilie, also sowohl das der Jugendliche als auch seine Eltern gekommen und seine zwei seiner Brüder, um beim Umzug zu helfen. Das klingt für euch graulich. Und ich weiß nicht, was ihr für schlimme Sachen erleben musstet in eurem Leben. Und ich will jetzt wirklich nicht die Brust aufreißen und das Herz rausholen. Ich kann nur sagen, was hier in diesem Gleichnis steht. Und ich merke, ich muss mich neu programmieren lassen. Ich muss meinen ganzen Gencode aus mich rausschmeißen und ich muss was Neues lernen. Ich muss lernen, wie viel Gott mir vergeben hat. Und wenn ich das nicht verstehe, werde ich das nie schaffen, so zu vergeben, wie der Herr Jesus das hier erwartet. Und ganz ehrlich, Vers 35, so wird auch mein himmlischer Vater euch tun, wenn ihr nicht ein jeder seinem Bruder aus dem Verstand heraus vergebt, aus dem Gehorsam heraus vergebt. Was steht da? Aus dem Herzen. Ups. Und ich sage, wow, Jesus, was willst du von mir? Ich habe schon genug damit zu knabbern, dass ich überhaupt vergeben muss. Wenn du jetzt von mir irgendeinen Gehorsamsakt verlangen würdest, okay, ich würde ihn vielleicht hinkriegen. Aber du sagst, dass ich das intrinsisch aus mir heraus tun soll? Lieber Vater im Himmel, vergib mir, dass ich nicht so bin, wie du bist. Ich merke wieder mal, dass ich nicht Gott bin, sondern du Gott bist. Und dass ich Jesus nötig hatte. Ich habe keine Chance, mich von mir aus in einen so barmherzigen und gnädigen Gott zu verwandeln. In eurer Broschüre habe ich euch eine Lücke nicht erklärt. Keiner hat sich beschwert. Vielen Dank. Und zwar auf der Seite 6, unterer Bereich, mittleres Kästchen. Das geht um eine Stelle im Alten Testament. Ihr kennt Mose? Der Mann, der berufen wird an einem brennenden und nicht verbrennenden Dornbusch. Ein Wunder. Ein Mann, der 10 Plagen in Ägypten auslösen muss. Jedes Mal ein Wunder. Ein Mann, der durchs welches Meer auch immer wandern darf. Und nachdem alle trockenen Fußes, wo die Heilige Schrift es spaßig findet, noch extra zu betonen, dass sie keine Matschfüße hatten, sondern dass sie trockenen Fußes durch das Meer gehen konnten. Und nachdem sie am anderen Ende rausgeklettert sind und die Ägypter schön in diesen Kanal reingeklettert sind, wird die amtierende Weltmacht ersäuft. Dieses und noch viele andere Wunder erlebt Mose. Und Mose bekommt in 2. Mose 33, ich illustriere es jetzt ein bisschen anders, als es dasteht, aber damit er den Punkt kriegt, in 2. Mose 33 sagt Gott ihm, du hast einen Wunsch frei. Wie in den alten Kindermärchen, pling, die Fee im Wald. Und hier sagt Jahwe, du hast einen Wunsch frei. Und daraufhin sagt Mose, die Wunder, die kenne ich. Ich weiß Gott, dass du ein Gott bist, der wahnsinnige Wunder tun kann. Was könnte ich mir von dir noch wünschen? Und dann kommt das, was ihr in euer Kästchen schreiben könnt. In 2. Mose 33, 18 sagt Mose, ich löse meinen Wunsch ein. Zeige mir deine Herrlichkeit. Das Wort Herrlichkeit könnt ihr eintragen, wenn ihr möchtet. Und wenn ihr das lest, sagt ihr, die Herrlichkeit Gottes. Was ist das? Ist das ein Gebäude? Ist das eine Krone? Der weiße Thron, ist das die Herrlichkeit? Ist gar nicht weiter schwer. Mose hat den Wunsch frei, zeige mir deine Herrlichkeit. Und Jahwe sagt, okay, ich werde dir meine Herrlichkeit zeigen. Stell dich in eine bestimmte Ecke und dann werde ich an dir vorbeigehen und dir meine Herrlichkeit zeigen. Und das steht dann im Heftchen auch drin. In 2. Mose 34, 6 und 7 heißt es, und Jahwe ging vor seinem Angesicht vorüber und rief, also vor Moses Angesicht, Jahwe, Jahwe, Gott, barmherzig und gnädig, langsam zum Zorn und reich an Gnade und Treue, der Gnade bewahrt an Tausenden von Generationen, der Schuld, Vergehen und Sünde vergibt, aber keineswegs ungestraft lässt, sondern die Schuld der Väter heimsucht an den Kindern und Kindeskindern an der dritten und vierten Generation. Mose will die Herrlichkeit Gottes sehen. Und was ist die Herrlichkeit Gottes? Dass Gott sagt, ich bin gnädig. Ich bin barmherzig. Stellt euch einen Eisbecher vor. Leckere Kugeln Eis, Sahne, Schokostreusel und obendrauf kommt diese Kirsche. Manche Leute finden die lecker, ich finde die immer ein bisschen komisch. Die Spitze. Und was ist die Kirsche auf Gott? Dass er Wunder tut? Seine Kirsche, seine Herrlichkeit, das, was ihn am herrlichsten erscheinen lässt, ist, dass er ein gnädiger und barmherziger Gott ist. Und ich, Mensch, merke, ich bin nichts davon. Ich will mich rächen. Ich will Wiedergutmachung. Ich will, dass der andere leidet. Und ich merke, mit Jesus hat er das Problem von Ansgar ganz anders gelöst und erwartet mir, dass ich mich mehr und mehr zu einem Ebenbild Gottes zurückentwickle. Das ist eine schwere Last, die uns dieses Gleichnis auferlegt. Ich fühle mich unschuldig. Ich kann euch nur einladen, macht es. Die Macht der Vergebung ist wahnsinnig groß. John MacArthur, ein Prediger und Pastor einer, seit Jahrzehnten Pastor und Prediger einer Gemeinde in Amerika, hat gesagt, dass nach seiner Erfahrung und die seines Seelsorgeteams fast alle Seelsorgefälle, die sie bearbeiten müssen, in der einen oder anderen Art und Weise mit Vergebung zusammenhängen. Weil wir nicht oder nicht richtig vergeben, deswegen kommen Leute in die Seelsorge. Auf Seite 28 findet ihr verschiedene Zitate rund um das Thema Vergeben. Links unten. Fand ich einfach nett, ist mir im Studium aufgefallen, von John Flavel. Mit Rache kannst du eine Lust lediglich befriedigen. Vergebung hingegen überwindet sie. John MacArthur schreibt, und das ist auch der Titel meiner Projekt 57-Serie, niemals wirst du Gott ähnlicher sein, als in dem Moment, wo du vergibst. Und da sage ich mir, ja, das möchte ich. Ein Ebenbild Gottes wieder sein. John Owen schreibt, wenn wir anderen vergeben, verschafft uns das keine Vergebung. Verweigern wir anderen aber unsere Vergebung, beweist dies, dass uns selbst nicht vergeben wurde. Wow! Das erlaubt sich der Typ 18 Minuten von neuem nochmal zu sagen. Wenn du nicht in der Lage bist zu vergeben, mit allen Schwierigkeiten, die ganz große Sünden auslösen können, das will ich nicht kleinreden. Ich will den Schmerz nicht kleinreden. Aber wenn du grundsätzlich, die meisten von euch haben so einen Fall nicht erlebt, wie ich ihn geschildert habe mit dem Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz und diesem der Vergewaltigung der Jugendlichen. Als sexuellen Missbrauch war es keine Vergewaltigung. Unsere Sünden haben oft zum Glück eine niedrige Preisklasse. Aber wenn wir grundsätzlich nicht in der Lage sind zu vergeben, könnte das Problem sein, dass uns auch noch gar nicht von Gott vergeben wurde, wir also gar kein Kindlein Gottes sind. Wenn du das bei dir entdeckst, dann weißt du hoffentlich, wen du ansprechen kannst, um da eine Lösung zu bewirken. Jesus Christus sagt in Lukas 7,47, hat mir Spaß gemacht, das auf Griechisch abzutippen. Ihre vielen Sünden sind ihr vergeben worden. Darum hat sie mir viel Liebe erwiesen. Wem wenig vergeben wird, der zeigt auch wenig Liebe. Von daher, Vergebung ist alternativlos. Der Herr erwartet es von uns. Wir können von der Menge und von der Anzahl, also von der Tiefe der Vergebung und von der Häufigkeit der Vergebung, nichts rütteln. Das Gleichnis ist kompromisslos an der Stelle. Es zeigt uns eigentlich, wie weit wir verstanden haben, wie viel Gott uns vergeben hat. Und deswegen lasst uns einen Gott anbeten, der gerne vergibt, der uns gerne vergeben hat und wir so bereitwillig das in Anspruch nehmen. Und der uns jetzt sagt, macht's mir nach. Beim Hingehen, beim Reden, beim Gewinnen und schlussendlich dann auch beim Vergeben. Der Kreis schließt sich. In den Himmel kommt nur, wer seine Wertlosigkeit versteht und sich entsprechend verhält. Das waren die Verse 1 bis 5. Die 5 als Scharnier, als unsere Tür in den nächsten Abschnitt. Lebe so, dass du niemanden zum Sündigen verführst. Verse 10 bis 14, 2 gute Gründe, andere Gläubige nicht zu verachten. 15 bis 20, geht den streunenden Geschwistern nach. Und 21 bis 35, Vergebung ist alternativlos.